ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass ich Teil der Veranstaltungswäscheleine sein darf. Freut mich sehr, hier zu sein. Hab ja lange Jahre in Jena gearbeitet und gelebt und bin immer gerne hier. Ich stelle das Buch vor, aber ich habe jetzt keinen Vortrag vorbereitet, dass ich jetzt genau wüsste, was ich jetzt in der nächsten ungefähr dreiviertel Stunde sagen würde. Möchte die Generalthese vorstellen, das versuchen auch ein bisschen zu illustrieren und dann aber möglichst bald auch ins Gespräch darüber kommen. Und ich möchte gleich zu Beginn offenlegen, worum mir es mit dem Buch eigentlich geht. Und es sind zwei Punkte, die mir eigentlich besonders wichtig sind, die ich damit bezwecke. Und ob die erreicht werden, ist nochmal eine andere Frage. Aber das eine ist, dass es in den letzten Jahren eine wiederkehrende Diskussion über soziale Ungleichheit gegeben hat. Also aufgrund der eigentlich unverkennbaren Datenlage, dass die Einkommensschere, die Vermögensschere weit auseinandergegangen ist und nach 2008, 2009, also seit der Finanzkrise, natürlich vor allem in den Mittelmeer-Anrainerländern, aber auch hierzulande nochmal sich die Ungleichheit verschärft hat. Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, das vermögensungleichste Land Europas ist. Da ist also zu Recht eine Debatte über nationalgesellschaftliche soziale Ungleichheiten wieder hochgekocht. Bei der aber die weltgesellschaftlichen Ungleichheiten eigentlich keine Rolle spielen. Und mein zentrales Ziel eigentlich jetzt auch politisch-strategisch ist, beide Diskussionen zusammenzuführen. Also auch in die Diskussion zu bringen, was haben hiesige Ungleichheiten und Ungleichheitsstrukturen und die Veränderung von Ungleichheiten hierzulande mit weltgesellschaftlichen Ungleichheiten zu tun. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale gesellschaftspolitische Frage der Zukunft, aber auch eine ganz entscheidende Frage für die gesellschaftliche Linke. Jetzt egal, ob sie parteipolitisch organisiert ist oder nicht. Also wie man mit Ungleichheiten in Zukunft umgeht, mit hiesigen Ungleichheiten und wie man, in welchem Zusammenhang man die sieht mit weltgesellschaftlichen Ungleichheiten, ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Frage. Und die Partei, die Linke, ist ja gerade auch mit dabei, sich genau über diese Fragen extrem zu streiten auf eine Weise. Vorangetrieben durch die Erfahrung von Fluchtmigration der letzten beiden Jahre und die Frage, wie geht man damit um und wie positioniert man sich in dieser Frage, in welches Verhältnis setzt man hiesige Ungleichheiten und die gesellschaftspolitische Zielsetzung, hierzulande Ungleichheiten zu reduzieren, in welches Verhältnis setzt man das zu der Frage, wie gehen wir mit weltgesellschaftlichen Ungleichheiten um und mit der Tatsache, dass vielleicht dieses Land zunehmend mit weltgesellschaftlicher Ungleichheit auch konfrontiert wird, ist meines Erachtens eine ganz zentrale politische Frage und da möchte ich gerne diskursstrategischen Einsatz erbringen mit diesem Buch. Und die zweite Vorrede ist, das heißt Neben uns die Sintflut. Das ist ein sehr plakativer Titel, der einen Vorteil hat, nämlich die Plakativität, und einen Nachteil, nämlich die Plakativität. Und vielleicht auch den besonderen Nachteil, gerade aus der Perspektive eines Soziologen oder der Soziologie, dass hier von uns die Rede ist, was völlig vorsoziologisch oder antisoziologisch, unsoziologisch ist. Weil man kann mit guten Gründen sagen, und das werden wir vielleicht auch diskutieren, und da bin ich ganz offen dafür zu sagen, es gibt kein Uns, ja, es gibt kein nationalgesellschaftliches Wir, was irgendwie homogen wäre und was jetzt, und das wird ja die These sein, was irgendwie in einer Ausbeutungsbeziehung zu anderen, die auch homogen sind, steht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir hier um eine Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik, aber eine, die sich nicht allein auf die systemische Ebene bezieht. Also es ist eine Systemkritik, die aber den Anspruch erhebt, und deswegen kommt es uns strategisch ins Spiel, es ist eine Systemkritik, die den Anspruch erhebt, auch auf eine Weise, jetzt soziologisch gesagt, Subjektkritik zu sein. Ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, und das ist in der Linken ja auch in der linken Sozialwissenschaft jetzt seit 3 Jahrzehnten verbreitet, man kann nicht 3 Jahrzehnte sagen, es gibt den Neoliberalismus und der hat gesiegt, ja, der hat sämtliche gesellschaftlichen Lebensbereiche durchdrungen mit seiner Ökonomisierungslogik. Ja, das ist, da sind alle Lebensverhältnisse sind irgendwie dadurch beeinflusst und wie von durchdrungen. Dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Subjekte ja in ihrer alltäglichen Positionierung, ja, wie sie handeln, wie sie sich orientieren, woran sie sich orientieren, was sie für wichtig halten, was sie meinen, was ein gutes Leben ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass diese 3 Jahrzehnte Neoliberalismus irgendwie die Leute, ja, irgendwie nicht auch betroffen hat, ja, und die nicht auch irgendwie vereinnahmt hat. Und die These des Buches ist, dass der Kapitalismus als ein Strukturzusammenhang auch davon lebt, dass er alltäglich durch viele, viele ganz normale Menschen sozusagen reproduziert wird in seinen Strukturen. Strukturen existieren nur vermittelt über die Praxis, über das Alltagshandeln von Leuten. Und deswegen muss man einerseits die Strukturen und die Strukturbedingungen von Handeln in den Blick nehmen, man muss aber andererseits das Handeln auch selber in den Blick nehmen. Deswegen rede ich hier von uns. Und rede davon, und zwar, ich versuche das jedenfalls, nicht in einem moralisierenden, schuldzuweisenden Zugriff, sondern in einem analytischen Zugriff zu sagen, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Wovon sind wir, und ich benutze jetzt dieses Wir, obwohl man das kritisch sehen kann, wovon sind wir eigentlich Teil in unserer Alltagspraxis? Und ich versuche, ein Bewusstsein darüber zu schaffen, und da bin ich nicht der Erste und der Einzige, selbstverständlich, das haben andere vielleicht auch noch besser gemacht. Es wird häufig gesagt, ja, wissen wir doch schon alles, ja, ist schon viel gesagt worden. Gerade deswegen muss man es, glaube ich, nochmal sagen, weil man alles weiß, aber sich nichts ändert. Jetzt mal, ja, wiederum plakativ gesprochen. Mir geht es wirklich darum, den Blick A zu weiten und Dinge zusammen in der Zusammenschau zu sehen, nämlich Systemfragen und alltagspraktische Handlungsfragen. Und ich glaube, jede Kapitalismuskritik, die jetzt diese alltagspraktischen Handlungsfragen nicht zentral in den Blick nimmt, ist eine, wo man es analytisch sagen kann, die ist irgendwie unterkomplex, aber darum geht es nicht, ist eine, die, glaube ich, auch strategisch nicht sinnvoll ist. Das vorausgeschickt, und das wird, glaube ich, gleich nochmal deutlicher, habe ich in dem Buch den Versuch gemacht, kapitalistische Gesellschaften als Externalisierungsgesellschaften darzustellen. Und das heißt, meines Erachtens ist der Kapitalismus, seitdem er existiert und seitdem er, und das ist von Anfang an, auf globale Wirksamkeit zielt, also darauf zielt, tatsächlich global, weltumspannend auch sich durchzusetzen. Das heißt also seit 500 Jahren eigentlich in der Weise. Seitdem ist der Kapitalismus ein Externalisierungsarrangement. Und wie gesagt, ich erkläre gleich, was ich damit meine. Aber dieses Externalisierungsarrangement des Kapitalismus hat sich vor allem dann in vollkommener Weise in den frühindustrialisierten Ländern, früher hätte man gesagt, der westlichen Welt oder der ersten Welt, also in Europa, Nordamerika, Ozeanien durchgesetzt. Dieses Externalisierungsarrangement, was mit dem Kapitalismus strukturell einhergeht, hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten, nämlich nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, nochmal radikalisiert. Und die These, die dem Buch unterlegt, ist, dass die Folgen dieses Externalisierungsarrangements zunehmend spürbar werden. Auch hierzulande. Und das ist dann eine These zu den möglichen Grenzen der Externalisierung und der Externalisierungsgesellschaft, was aber nicht meint, dass hier eine Zusammenbruchstheorie des hochentwickelten Kapitalismus verteidigt würde, zu sagen, dass dieses Arrangement kommt an Grenzen, die es nicht mehr funktionsfähig erscheinen lassen in Zukunft, sondern die These ist eigentlich eher, wenn man dieses Externalisierungsarrangement aufrechterhalten möchte, systemisch und im Alltagshandeln, dann wird man zukünftig das nur unter der Produktion von noch mehr sozialen Kosten tun können. Und ich komme dann dazu abschließend, hoffe ich, wenn der Bogen einigermaßen stimmt, dann am Ende, man muss damit rechnen, dass wenn dieses Arrangement weitergeführt werden soll, in die Zukunft fortgeschrieben werden soll, zugunsten der Lebensverhältnisse in diesem Land, dann wird es in Zukunft nur auf eine zunehmend gewaltförmige Weise möglich sein. Und um vielleicht mit einem Beispiel anzufangen, um das alles jetzt nicht von Anfang an nur abstrakt zu halten. Es mag zynisch klingen, aber es ist leider so. Im Grunde genommen könnte man jetzt ein x-beliebiges Beispiel wählen. Seitdem ich das Buch geschrieben habe und irgendwie mit dem Thema unterwegs bin, habe ich sozusagen die Externalisierungsbrille auf und sehe überall Externalisierung. Aber das Schlimme ist, das ist jetzt nicht nur eine Deformation der Realität, die jetzt von meiner Perspektive ausgeht, sondern ich glaube, es lassen sich einfach extrem viele Beispiele für den Strukturzusammenhang finden, den ich damit anspreche. Und ich habe wechselnde Lieblingsbeispiele. Im Buch sind eine ganze Menge beschrieben. Eines meiner gegenwärtigen Lieblingsbeispiele, was im Buch nicht enthalten ist, deswegen gebe ich das hier als Zugabe sozusagen, ist die Antibiotikaproduktion in Indien. Und das gebe ich auch deswegen als ein Beispiel, weil das auch das Kriterium erfüllt, dass es ziemlich gut bekannt ist. Dass es also beispielsweise darüber zuletzt in Medien, die jetzt nicht sozusagen nur kritisch marginal sind, verhandelt wurde, sondern in wirklich gut und frei zugänglichen öffentlichen Medien darüber berichtet wurde, in einer langen Dokumentation des ersten deutschen Fernsehens beispielsweise, aber eben auch in der sogenannten Qualitätspresse. Und dieses Beispiel steht, finde ich, schon prototypisch für die Zusammenhänge, die mich interessieren. Die Antibiotikaproduktion in Indien vielleicht nur auf das reduziert, was jetzt hier vielleicht bekannt sein sollte. 85-90% des Antibiotikumbedarfs der reichen Industriegesellschaften, also Europas, Nordamerikas, werden gedeckt durch Produktion in Indien und China. Also vor allem Indien ist da ein starker Akteur auf der Produzentenseite. Es gibt da sozusagen ein Pharmaziecluster in Hyderabad in Indien, wo also der Großteil des Antibiotika-Bedarfs jetzt beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland fast vollständig gedeckt wird. Also wenn hier im Alltag nach dem nächsten Arztbesuch ein Antibiotikum verschrieben wurde und man das dann zu sich nimmt, dann ist das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Indien produziert worden. Das Beispiel ist auch interessant, weil es sich hier nicht um ein gutes Luxusbedarfs der hochentwickelten Industriegesellschaften handelt, sondern ein gutes mittlerweile eben Alltagsbedarfs. Ein Gut, was zusammenhängt mit der relativ guten Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, im Weltmaßstab gesehen ohnehin. Und was auch damit zusammenhängt, dass es eines der Produkte ist, was zum Beispiel auch dazu beiträgt, dass die Lebenserwartung weltweit extrem ungleich ist. Also wir haben in den hiesigen Gesellschaften uns daran gewöhnt, dass bei Geburt die Lebenserwartung circa 80 Jahre beträgt mittlerweile. Wenn man das sechste Lebensjahrzehnt erlebt, dann steigt die fernere Lebenserwartung auf 25 bis 30 Jahre, sodass man damit rechnen kann, 90 zu werden. In den zentralafrikanischen Gesellschaften beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung circa 50 Jahre. Die ist in den letzten 10, 15 Jahren stark gestiegen durch medizinisch-technologischen Fortschritt und entsprechende Programme, nicht nur der Entwicklungshilfe. Und dennoch haben wir also sozusagen eine Lebensspannendifferenz, also eine vitale Ungleichheit, könnte man sagen, von 3 Jahrzehnten. Und das sind Durchschnittsgrößen. Auch hierzulande, in Sachen Ungleichheit hierzulande gilt, die Lebenserwartung in Deutschland ist extrem ungleich verteilt. Zwischen den Niedrigeinkommenshaushalten mit 1.500 Euro und weniger und den Hocheinkommenshaushalten mit 3.500 Euro und mehr beträgt der durchschnittliche Unterschied der Lebenserwartung sage und schreibe 11 Jahre. Also allein durch das Geborenwerden in einen Armutshaushalt hat man eine statistische Lebenserwartung von -10 Jahren gegenüber denjenigen, die in einen Hocheinkommenshaushalt geboren werden. Das ist eine Ungleichheitsgröße, ein Ungleichheitsmaß, was kaum eine Rolle spielt, auch in der hiesigen öffentlichen Debatte. wenn man das weltgesellschaftlich anschaut oder schon im europäischen Vergleich, also wenn man osteuropäische Länder mit den westeuropäischen vergleicht, dann hat man so ein Gefälle auch nochmal. Also wie hier sozusagen das Sozialgefälle hat man das innereuropäisch. Und wenn man dann Europa insgesamt vergleicht mit den weniger reichen Regionen der Welt, dann wird man sehen, gibt es also in Sachen vitale Ungleichheit die Möglichkeit überhaupt zu leben, ja, und ein längeres Leben zu führen, ist extrem, die Chance darauf ist extrem ungleich verteilt. Dass sie hier relativ hoch ist, hat es beispielsweise mit der Möglichkeit des recht freien Zugangs zu Antibiotika zu tun. Also, dass man hier nicht an Krankheiten stirbt, an denen man nicht sterben muss, weil der medizinisch-technologische Fortschritt so weit ist, das eigentlich für alle verhindern zu können. Antibiotika werden in Indien produziert. Und zwar, man kann sagen, in Enklaven der Sauberkeit, also der Reinheit. Ist klar, pharmazeutische Produktion lebt davon, dass sie in reinen, klinisch reinen Räumen stattfindet. Also in den pharmazeutischen Fabriken in Indien werden Antibiotika produziert und beispielsweise die Region Hyderabad wirbt damit, also um die Ansiedlung von meist dann eben westlichen Industriekonzernen, Pharmaindustriekonzernen dort vor Ort, wirbt sie damit, dass die Kontrollen niedrig sind und der bürokratische Aufwand gering, um sich dort anzusiedeln. Die Folge davon ist, dass in diesen Pharmafabriken Zustände der klinischen Reinheit herrschen und drumherum Zustände der ökologischen Verwüstung. In Grundwasser Hyderabads sind, und das wurde in den einschlägigen Medienberichten hier, das ist ein paar Monate her, in Deutschland auch ausführlich berichtet. Das Robert-Koch-Institut hier war da maßgeblich an den Untersuchungen mit beteiligt. Im Grundwasser von Hyderabad gibt es Antibiotikumskonzentrationen, die höher sind als die Antibiotikakonzentration im Blut von mit Antibiotika behandelten Patientinnen in Europa. Da könnte man sagen, ist ja gut, ne? Dann nehmen die das schon mit dem Trinkwasser auf. Übrigens ist es nur nicht so in den internationalen Hotels von Hyderabad, wo die Ressourcen bestehen, um separate Kläranlagen des Wassers zu haben. Ansonsten die normale Bevölkerung Hyderabads nimmt die Antibiotika mit dem Grundwasser und dem Trinkwasser oder an den Flüssen, ja, über Tiere, die sich dort Wasser suchen oder über das Waschen an den Flüssen mit auf. Was zur Folge hat, dass sich dort Resistenzen auch bilden gegen diese Antibiotika. Was also, man kann sagen, die paradoxe, man könnte auch sagen, die perverse Folge hat, dass diejenigen, die dort die Antibiotika produzieren, selber gegen die Antibiotika resistent werden. Also wenn die an den Krankheiten erkranken sollten, für die eigentlich die Antibiotika als Medikament gedacht sind, dann kommen sie gar nicht mehr in Frage dafür, damit behandelt zu werden, weil sie da Resistenzen gegen entwickelt haben. Die interessante Wendung dieses Ganzen ist auch noch die, dass solche Resistenzen und multiresistente Keime in Europa sozusagen die Horrorvorstellung schlechthin sind, wer hier vielleicht in Krankenhäusern arbeitet oder schon mal dort gewesen ist. Also wenn man hier in Europa von multiresistenten Keimen hört, ja, dann kriegen die zuständigen Ärzte graue Haare und dann gehen alle Alarmglocken an. Und als jetzt hier berichtet wurde über die entsprechenden Geschehnisse in Indien und die Möglichkeit, dass diese multiresistenten Keime ja sozusagen zurückkehren könnten nach Europa, war die erste Reaktion der zuständigen Verwaltungsbehörden, also der medizinischen und Gesundheitsbehörden in Deutschland, die Überlegung, ob man angesichts dieser Tatsache nicht ein generelles systematisches Screening für Indienreisende aus Europa, die nach Europa zurückkehren, einrichten müsse. Ich erzähle es jetzt nur in aller Oberflächlichkeit. Das hat jetzt viele, viele Verästelungen und man könnte sogar sagen, das ist gar kein so gutes Beispiel für das, was ich meine, weil die Arbeitsbedingungen in den Pharmafabriken sind sogar relativ gut. Das ist relativ hochqualifizierte Arbeit. Und da wird relativ gut gezahlt. Wenn man jetzt sagen würde, wir schauen uns andere Produktionsstätten an, Textilproduktion oder ja, irgendwelche Rohstoffförderungen oder den Agrarsektor, dann kämen noch mal viele weitere Aspekte mit ins Spiel. Was an diesem Beispiel für mich nur in Sachen Externalisierung prototypisch ist, ist die Tatsache, anderswo wird für den, und hier kann man wirklich sagen, für den alltäglichen Gesundheitsbedarf von Bevölkerungsmehrheiten in den reichen Industriegesellschaften wird anderswo produziert unter letztlich unsäglichen Bedingungen, vor allem unter Bedingungen, die hierzulande jetzt nicht nur regulativ nicht möglich wären, sondern die auch hierzulande skandalisiert würden, ja, von einschlägigen Organisationen. Ähnliches kann man ja sagen über die Glyphosat-Debatte, ne, das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Buch. Sojaproduktion in Argentinien und der massenhafte, seit zwei Jahrzehnten massenhaft vorgenommene Glyphosateinsatz dort mit allen Konsequenzen, die von hiesigen Risikoeinschätzungsagenturen noch immer abgestritten werden. Ist egal. Auch hier war interessanterweise der Fall, dass Glyphosat in die öffentliche Debatte in Deutschland gekommen ist, als deutsche Verbraucherinnen von ja, den Folgen des Glyphosateinsatzes betroffen erschienen oder potenziell betroffen erschienen. Also als in den Grundnahrungsmitteln Bier und Muttermilch Glyphosatrückstände hierzulande gefunden wurden. Ja, da ging es dann los zu sagen, Mensch, wollen wir das Zeug wirklich hier haben? Ja, müsste man sich nicht drum bemühen, die Glyphosatausbringung hierzulande zu verbieten? Ja, und dann gibt es entsprechende Mobilisierung, gegen die nichts zu sagen ist, selbstverständlich nicht. Das Zeug muss verboten werden. Es gibt entsprechende Mobilisierung. Es gibt den EU-Ausschuss, der darüber irgendwie verhandelt. Ja, dann wird überlegt, verlängern wir die Zulassung um 10 Jahre oder nur um 3, um 5, um 7. Das wird vertagt. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann hier in Europa nicht mehr zugelassen. Aber anderswo wird es in industriellen, im wahrsten Sinne des Wortes, in industriellen Mengen, und zwar seit Jahrzehnten ausgebracht, ohne dass sich hierzulande irgendjemand drum schert. Und wenn diese Debatte über den Glyphosateinsatz hier stattfindet, auch das erst 2-3 Wochen her, ich komme jetzt ein bisschen ins Erzählen, ja, das wird jetzt weniger analytisch, als ich eigentlich dachte, und weniger soziologisch, aber vielleicht ist das auch im allgemeinen Interesse. Wenn dann über diese Glyphosat-Geschichte hierzulande verhandelt wird, dann kann man, wenn man früh aufsteht, im Deutschlandfunk ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes hören, der sagt, Leute, jetzt macht euch mal nicht in die Hose, es ist doch so, hierzulande wird Glyphosat von den deutschen Bauern ganz wenig eingesetzt, ja, nicht von jedem Bauern und nicht in jedem Jahr, nur auf manchen Feldern. Der deutsche Glyphosatverbrauch beträgt nur 1% des Weltverbrauchs. Das stimmt, Weltverbrauch letztes Jahr 720.000 Tonnen Glyphosat und davon nur 6.000 Tonnen Ausbringung auf deutschen Äckern. Und dann sagt der Herr Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, schauen Sie doch mal nach Lateinamerika, ne, was in dem Buch zum Beispiel getan wird, schauen Sie doch mal nach Lateinamerika, da wird das 10-20-fache ausgebracht dessen, was hierzulande üblich ist. Und das würden wir natürlich niemals zulassen. Ja? Und das stimmt, das stimmt. Das kann man, also bei allem, was man über den Deutschen Bauernverband, der eine kriminelle Vereinigung ist, sagen kann, das würde er niemals zulassen. Ja, und das würden deutsche Verbraucherverbände nicht zulassen, das würde die deutsche Politik nicht zulassen, das würde niemand zulassen, dass das, was in Argentinien beispielsweise, und das ist auch wiederum nur ein Beispiel, das, was da gang und gäbe ist, würde hier niemand zulassen. Und aus guten Gründen nicht. Genauso wie gentechnisch modifiziertes Soja zwar importiert werden darf, aber hier nicht angebaut werden darf. Das wird halt in Argentinien angebaut, seitdem Carlos Menem, der große neoliberale Präsident der argentinischen Republik, irgendwann entschieden hat, als erster weltweit das zuzulassen, dass genmodifiziertes Soja auf den Böden des Landes angebaut werden kann. Was ich sagen möchte, anderswo wird auf eine Weise produziert für hiesige Ressourcenbedarfe, die in den letzten Jahrzehnten nochmal massiv gestiegen sind, ja, bei steigendem Umweltbewusstsein, bei steigendem, würde ich jetzt auch für die letzten Jahre sagen, bei steigendem Ungleichheitsbewusstsein oder ne, also sondern eine Kritik an steigenden Ungleichheiten, passiert genau das, dass anderswo produziert wird auf eine Weise, die hierzulande aus verschiedenen Gründen undenkbar wäre mittlerweile für die hiesigen Ressourcenbedarfe und die Kosten, die diese Produktionsweise und damit die Konsumweise hierzulande und die Produktionsweise hierzulande, weil hier wird auf andere Weise produziert, das, was hierzulande konsumiert wird. Also, dass anderswo so produziert wird, wie produziert wird, wäre hier undenkbar. Dort werden Natur, Arbeit, also Leben im weitesten Sinne ausgebeutet. Einseitig werden sich die Gewinne angeeignet. Sämtliche Pharmaproduzenten in Deutschland produzieren dort. Und es ist ganz egal, ob das jetzt forschende Pharmaunternehmen oder Generika-Hersteller sind, ja, die sich sonst bekriegen, ja, und die einen gönnen den anderen nicht, dass sie ja ihre Patente irgendwann frei nutzen können. Da sind die natürlich, ja, eins. Die produzieren alle dort, fahren ihre Gewinne ein, aber gleichzeitig profitieren davon eben auch ganz normale Gesundheitskonsumentinnen in Deutschland. Ja, dass anderswo die Leute nicht von Antibiotika profitieren können, die hierzulande für völlig selbstverständlich gehalten werden. Na klar, ich gehe zum Arzt, lass mir das verschreiben und nach 10 Tagen, angeblich muss man das ja 10 Tage benutzen, das ist natürlich nur eine Pharmaindustrie-Lüge, ja, ein paar Tage weniger reichen auch. Egal, nach 10 Tagen ist man ja diese Gesundheitsgefährdung wieder los und kann so weiter prozessieren im flexiblen Kapitalismus, wie man das gewohnt ist. Es geht mir um diese Verhältnisse, das einseitige Aneignen und Ausbeuten von Arbeit, von Natur, von Leben anderswo, die Aneignung dieser Ressourcen, die Vernutzung dieser Ressourcen und die Auslagerung, und das ist dann Externalisierung im engeren Sinne, die Auslagerung der Kosten in andere Weltregionen und zulasten von Bevölkerungsmehrheiten an anderen Orten der Welt. Und da geht es mir nicht nur um die ökonomischen Kosten, das sind häufig auch nicht Kosten, die sich irgendwie auf Euro und Cent berechnen ließen, ja, weil dann kommen natürlich findige Marktökonomen und sagen, na gut, wenn da externalisiert werden Kosten, dann müssen wir die einfach internalisieren, wir müssen das bepreisen, ja, wir müssen berechnen, was kostet es da und dann müssten wir es halt in unsere Güterpreise einpreisen und dann werden hier die Konsumpreise höher und dann können wir das abgelten. Es entstehen so viele soziale, ökologische, ja, politische, rechtliche Kosten anderswo, die überhaupt nicht zu beziffern sind. Ja, wenn man sich beispielsweise das, und das könnte man für das Antibiotika-Phänomen genauso machen, wenn man sich das für die Sojaproduktion in Argentinien anschaut, da geht es ja nicht nur darum, dass da eine Fläche von der Größe des Bundeslandes Hessen mit Soja vollgepflastert wird, um alleine den jährlichen Bedarf an Sojaprodukten in Deutschland zu decken. Ja, also Soja geht in die Futtermittelproduktion für Fleischproduktion. Soja geht aber in Biotreibstoffe auch und Soja geht in ja, verschiedensten Formen ein in fast alle Güter des alltäglichen Konsumbedarfs der reichen Industriegesellschaften. Und es geht nicht nur darum, dass da riesige Flächen vollgepflanzt werden, monokulturell, was diesen massiven Herbizid- und Pestizideinsatz geradezu herausfordert, was für alle monokulturellen Produktionen gilt, ganz egal ob Baumwolle oder Ölpalmen oder ganz egal, alles ist mit massivem Chemikalieneinsatz verbunden, mit den entsprechenden Umweltschädigungen, mit den entsprechenden Reduktionen von Artenvielfalt, mit der entsprechenden Zerstörung der Böden für zukünftige sonstige Nutzung. Aber das sind ja sozusagen nur die im engeren Sinne ökologischen Folgen, ja, und auch die gesundheitsschädigenden Folgen. Das ist das eine. Diese Böden, die da vollgepflastert werden, ja, die müssen in der Regel erstmal gerodet werden, mit den entsprechenden Folgen dafür, dass all das, was an CO2-Emissionen stattfindet und was zu großen Teilen aus den ja, hochentwickelten Industriegesellschaften des globalen Nordens stammt, historisch sowieso, historisch 90% aller CO2-Emissionen ja, kommt aus den hiesigen Industriegesellschaften, auch heute noch der Großteil pro Kopf sowieso aus den hiesigen Industrienationen und wo dieses CO2 einstweilen gebunden wurde, waren riesige Waldflächen, zum Beispiel im globalen Süden, in weit entfernten Weltregionen, die jetzt platt gemacht werden, dafür, dass dort eben auf riesigen Flächen dann eben entsprechend Agrarrohstoffe produziert werden können für den Ressourcenhunger der reichen Gesellschaften. Diese Flächen müssen aber nicht nur leergerodet werden, die müssen auch häufig leergeräumt werden von Menschen, die dort angesiedelt sind oder ja, die dort nicht nur siedeln, sondern die dort auch wirtschaften. Häufig, also in vielen dieser Beispiele, Menschen in kleinbäuerlicher Wirtschaft, die bisher da ihre Subsistenz Ökonomie betrieben haben oder vielleicht irgendwie auch Zugang zum Marktgeschehen hatten auf sozusagen niedrigster Stufe und die da ihres Eigentums beraubt werden oder ihre Nutzungsrechte beraubt werden. Diese massenhafte monokulturelle agrarindustrielle Produktion geht also auch damit einher, dass das Rechtssystem in einer bestimmten Weise ausgestaltet werden muss, dass es nämlich möglich macht, Leute zu enteignen oder billig zu entschädigen und quasi zu enteignen oder sie zu Pächtern zu machen von Großgrundbesitzern oder Kapitaleignern aus dem eigenen Land oder aus Drittländern des Westens, des globalen Nordens, was nicht so selten ist. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Agrarkapitalismen in aller Regel kriminell sind. Ja, also die Aneignung der Eigentumstitel, das Ausbeuten der Arbeit dort findet häufig nicht unter Umständen statt, die hier rechtsstaatlich als rechtsstaatlich bezeichnet würden, sondern durch den Einsatz von einem hohen Maß an politischer Kriminalität. Was dann häufig zur Folge hat, dass aus hiesiger Sicht diese kriminellen Agrarkapitalismen auch noch sozusagen abqualifiziert werden, zu sagen, naja gut, das sind korrupte Gesellschaften, das sind failed states, ja, die haben es nicht mal geschafft, eine vernünftige Institutionenordnung aufzubauen, wie sie gang und gäbe ist in Europa seit 150 Jahren, ja, denen müssen wir erstmal auf die Sprünge helfen, dass sich dort keine Institutionen haben bilden können, wie hierzulande, und auf die wir viel halten, hat erstens mit der Kolonialgeschichte in diesen Ländern zu tun, mit der Geschichte von Sklavenarbeit auf Plantagenwirtschaft, einseitiger Möglichkeit von Aneignung von Ressourcen durch kleine Eliten. Das hat sich fortgeschrieben, wenn man in Brasilien anschaut, warum ist Brasilien heute so ungleich? Extreme Ungleichheit, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können, hat viel mit der Kolonialhistorie zu tun, hat aber dann auch viel in der Fortschreibung zu tun mit den weltwirtschaftlichen Ausbeutungsverhältnissen, die sich auf dieser Grundlage auf Dauer eingerichtet haben. Also die rechtlichen Verhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, die politischen Verhältnisse, ja, wie ist es überhaupt möglich, dass sich dort die korrupten Eliten halten können, weil sie an bestimmte weltwirtschaftliche Machtstrukturen andocken können? All das hängt zusammen mit diesen Produktions- und Konsumverhältnissen weltweit. Und all das sind Kosten, die entstehen, die sich gar nicht im engeren Sinne beziffern lassen. Ja, oder wenn man sie beziffern würde, dann wäre sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht im Sinne von Einpreisung in hiesige Konsumgüter. Es gibt ja so Berechnungen, was das T-Shirt eigentlich kosten würde. Ja, wenn die Folgekosten eingepreist würden, ja, dann kostet irgendwie ein 99-Cent-T-Shirt eigentlich 60 Euro. Und selbst da sind ja alle möglichen mittelbaren Folgekosten genau dieser Produktionsweise überhaupt noch nicht eingerechnet. Ja, also man kann sozusagen die Kosten der Sklavenwirtschaft, ja, für die zukünftigen Lebensmöglichkeiten von Generationen, ja, oder für die Möglichkeit, dort politische Systeme einzurichten, die überhaupt erst Umverteilung betreiben könnten, das kann man alles gar nicht beziffern, ja, und bewerten und dann irgendwie die Vorstellung haben, ja, das internalisieren wir, indem wir das irgendwie im Preis aufnehmen und dann hat halt hier der Kunde mehr zu zahlen. Abgesehen davon, dass wenn man das tatsächlich machen würde, hierzulande natürlich eine radikale Umverteilung stattfinden müsste, dass alle gegebenenfalls in der Lage wären, alle Haushalte, ärmere wie reichere, sich tatsächlich auch den fairen Preis der Waren, die hier konsumiert werden, auch leisten zu können. Das ist also jetzt irgendwie ein grober Überblick. Ich nenne das Externalisierung. Ich nenne diesen Zusammenhang von Ausbeutung, Aneignung und Auslagerung, Externalisierung. Ich hätte es auch nur Auslagerung nennen können, aber ich nenne das Externalisierung erstens, weil ich Soziologe bin und Soziologen müssen komplexe Begriffe irgendwie in die Welt setzen und dadurch die Menschen abschrecken. Das ist der eine Grund, professionelle Deformation. Der andere ist aber auch, weil Externalisierung an das anknüpft, was ich meine, die dominante Achse in den jüngeren öffentlichen Debatten ist, nämlich die Ökonomik, ja, die Wirtschaftswissenschaft beeinflusst den herrschenden Diskurs in ganz besonderer Weise. Und da gibt es diese Vorstellung von externen Effekten, ja, also die Möglichkeit, Kosten anderen aufzubürden, dem Verbraucher oder der öffentlichen Hand, ohne dass der Produzent dafür aufkommen muss, die ist da wohl etabliert in der Ökonomik, aber wird in einem engen Sinne betrachtet. Und meine Idee war, sozusagen mit der Ökonomik ins Gespräch kommen zu können, indem ich anknüpfe an diese Vorstellung von Externalitäten, von externen Effekten, externen Kosten und dann aber darüber hinausgehe und zu sagen, es ist nicht damit getan, dass wir das irgendwie marktökonomisch lösen und das, was anderswo an Kosten produziert wird, meinen, einpreisen zu können in das, was wir hier dann bezahlen müssen, sondern weiterzugehen, zu sagen, diese gesamte Konstellation von Produktion und Konsum muss radikal verändert werden. Und was jetzt diese radikale Veränderung von Konsum und Produktionsweisen angeht, ist neben Ausbeutung und Auslagerung ein drittes Aus meines Erachtens ganz zentral, das mit einzubeziehen in die Analyse, und das ist die Ausblendung. Und das ist jetzt, wo wir ins Spiel kommen, und wie gesagt, ne, das ist... Ich möchte niemandem zu nahe treten, indem ich irgendjemand von Ihnen, von euch in dieses Wir mit einbeziehe. Das ist erstmal eine analytische Feststellung, die man auch kritisieren kann, aber die ich erstmal treffe, zu sagen, als ganz normale Lohnarbeitende oder auf Lohnarbeit Verwiesene in dieser Gesellschaft, als ganz normale Konsumentinnen, die in die Produktions- und Konsumstrukturen dieser Gesellschaft eingebunden sind, ob sie wollen oder nicht, sind wir gestellt in Externalisierungsverhältnisse. Sind wir beispielsweise bei unserem Antibiotikakonsum, ja, oder bei unserem alltäglichen Konsum von allen möglichen Konsumgütern, sind wir gestellt in eine Welt der radikalen systematischen Ungleichheit von Chancen und Risiken, könnte man sagen, ja, von Gewinnen und Verlusten. Nolens volens, mit gehangen, mit gefangen. Und ich spreche da auch von sowas wie erzwungener Komplizenschaft, weil mir es nicht darum geht, jetzt jedem hier ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, ihr seid schuld, ja, und verändert euch mal und kommt mal zu Sinnen und handelt anders, sondern einen Sinn dafür herzustellen oder dazu beizutragen, ich meine, das ist ja auch nur ein Tröpfchen, ja, auf den heißen Stein, etwas dazu beizutragen, stärker bewusst zu machen, in welche strukturellen Verhältnisse man gestellt ist, die man sich nicht ausgesucht hat, ja, für die man nicht bestimmt hat, in die man im Zweifelsfall erstmal hineingeboren wird, hineinsozialisiert wird, in dem man sich irgendwie zurechtfinden muss. Ja, man muss sein Leben führen in dieser Gesellschaft, führt gar keinen Weg dran vorbei. Ja, das sind Strukturen, die man vorfindet, an denen man sich irgendwie orientiert und orientieren muss, in die man sich irgendwie einfügen muss, nach denen man dann handelt, und zwar nicht nur individuell, sondern gemeinsam mit anderen oder auch in Konkurrenz mit anderen. Und diese Verhältnisse, in die man gestellt ist, die man nicht ausgesucht hat, dem man unterworfen ist, die einen beherrschen, das sind herrschende Verhältnisse. Ja, und ich sage überhaupt nicht, dass man die irgendwie von heute auf morgen abwerfen könnte oder individuell entscheiden könnte, ich lasse mich so nicht beherrschen. Ja, sondern diese Verhältnisse, die herrschen, die führen hierzulande zu einer alltäglichen Lebensweise, die aber gleichzeitig Teilhabe ermöglicht. Ja, man ist unterworfen herrschenden Verhältnissen, aber man hat auch Teil gleichzeitig an den, und das ist jetzt vielleicht wertend gesagt und vielleicht trifft es gar nicht zu, aber aus dem, sozusagen in der Perspektive der hiesigen Wertmaßstäbe hat man als Herrschaftsunterworfener Teil an den Segnungen, ja, dieses Externalisierungsmodells. Nämlich, dass die Kosten anderswo anfallen, dass man hierzulande so leben kann, wie man lebt, die einen schlechter, die anderen besser, dass man aber an einer Infrastruktur teilhaben kann, die eine ganze Menge ermöglicht. Ja? Wie gesagt, anderen systematisch mehr, den einen systematisch weniger, aber an einer Infrastruktur teilhat, die Teilhabe ermöglicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Gesellschaft in den letzten 50 Jahren, ja, und seit 1989, 90 auch die hiesige Teilgesellschaft in den letzten 25 Jahren einen wie auch immer ungleich verteilten Wohlstandszuwachs erfahren hat, dann muss man davon ausgehen, dass dieser Wohlstandszuwachs also im Westen seit circa 7 Jahrzehnten mittlerweile systematisch auf Kosten von Dritten geht. Dass auch sozusagen der soziale Friede zwischen Arbeit und Kapital, auf den sich das westdeutsche Entwicklungsmodell so viel zugute hält, ja, dieser soziale Friede, dass Arbeit und Kapital übereinkommen, hey, wir verhandeln jetzt nur noch über Prozente, ja, und wir setzen uns an einen Tisch und hier ist jetzt nicht mehr, ja, blutiger Krieg, kein Klassenkampf mehr, sondern wir haben einen Kompromiss, ja, und wir einigen uns. Das geht nur, weil anderswo die Arbeitsverhältnisse noch nach dem Modell des Klassenkampfs funktionieren, ja, und zwar nach dem Gewalttätigen. Da fließt im wahrsten Sinne des Wortes Blut. Ja, da muss man sich tatsächlich alltäglich das Existenzrecht erstreiten oder erkämpfen. Und das hat auch damit zu tun, dass in anderen Weltregionen eine Produktionsweise etabliert worden ist, die das nicht mehr nötig hat. Also diese Zusammenhänge möchte ich in den Mittelpunkt stellen. Und dann kommt neben Ausbeutung und Auslagerung eben Ausblendung ins Spiel, weil ich glaube, das ist keine Glaubensfrage, meine Analyse wäre, die Behauptung wäre, dass dieses Arrangement nur funktioniert, weil es in den reichen Industriegesellschaften viele, viele Prozesse, Mechanismen und Strukturen gibt der Ausblendung dieses Zusammenhangs. Ich glaube, es gibt ein sehr wirksames oder hat jedenfalls in der Vergangenheit ein sehr wirksames Regime, würde man vielleicht soziologisch sagen, ein sehr wirksames Regime der Ausblendung dieser Verhältnisse gegeben. Und wenn ich von Externalisierung spreche, dann spreche ich nicht nur von der Auslagerung der Kosten der industriekapitalistischen Produktions- und Konsumweise auf andere Weltregionen und Bevölkerungsmehrheiten in anderen Weltregionen, sondern spreche ich auch davon, dass das Wissen und das Bewusstsein über diese Verhältnisse effektiv ausgelagert werden kann. Man kann das in dieser Gesellschaft und auch das ist zu nahe zu treten, aber ich sage das trotzdem, wir können das perfekt abspalten. Ja, aus unserer alltäglichen Handlungspraxis, da muss das für uns keine Rolle spielen. Ja, wir können uns irgendwie damit konfrontieren, wir können uns kritisch dazu positionieren, machen die wenigsten, aber als Durchschnittsbürger, Bürgerin dieser Gesellschaft kann man ohne weiteres all dieses Wissen abspalten, ausblenden, abblenden, ja, irgendwie man würde jetzt psychoanalytisch vielleicht sagen, verdrängen. Ja, man kann es einfach aus dem Wissens- und Bewusstseinshaushalt, der für alltägliches Handeln irgendwie relevant wird, einfach rausdrängen. Man muss sich damit nicht konfrontieren. Und das ist meines Erachtens eine ganz große Machtressource. Und das ist eine Machtressource, die meines Erachtens jede einzelne Bürgerin dieser Gesellschaft hat. Diese Machtressource ist ungleich verteilt. Also die Möglichkeit, externalisieren zu können, Kosten auf Dritte abwälzen zu können und sich nicht drum scheren zu müssen. Diese Machtressource ist ungleich verteilt. Je mehr Einkommen dieser Gesellschaft, ja, je herrschaftsnäher die Position in dieser Gesellschaft, umso mehr Möglichkeit hat man, die Kosten der eigenen Lebensführung zu externalisieren. Und selbstverständlich haben die Personen, die in Niedrigeinkommenshaushalten leben, ja, oder weit weg sind von irgendwelchen Herrschaftsinstrumenten, haben sozusagen die wenigste Macht, jetzt die Kosten ihrer Lebensführung wiederum anderen aufzubürden. Aber insgesamt lebt diese Gesellschaft davon, dass andere Gesellschaften nicht so leben können und dass man sich letztlich, sie lebt auch davon, dass man sich letztlich als Durchschnittsbürger und Bürgerin nicht unbedingt Gedanken darüber machen muss, wie man alltäglich lebt. Man kommt auch so durch. Manche kommen sehr gut damit durch, manche weniger gut, aber man kommt in dieser Gesellschaft damit durch. Und das ist meines Erachtens ein Problem. So, vielleicht um den Bogen zur Zeitdiagnose zu schlagen. Ich behaupte in dem Buch, dass es so etwas wie Grenzen der Externalisierung gibt. Dahinter steckt die Vorstellung, die Behauptung, dass diese Auslagerung und die Kosten der hiesigen Produktions- und Konsumweise, von der man meint, man könnte sie irgendwie irgendwo anders anfallen lassen, sodass dass die Folgen anderswo bearbeitet werden müssen. Ich glaube, dass diese Möglichkeit zunehmend, wenn nicht geringer wird, so doch voraussetzungsvoller wird. Also die Vorstellung, anderswo könnte man Ressourcen sich einfach aneignen und vernutzen und dort sozusagen verbrannte Erde hinterlassen, und man würde mit den Folgen, die daraus entstehen, nicht konfrontiert und könnte die einfach ausblenden. Ich glaube, das wird zunehmend schwieriger. Und ich glaube, dass so Megatrends wie der Klimawandel, ja, wo es also mittlerweile klar wird, dass es hier nicht nur um ein paar Pazifikinseln mit 5 Hütten geht, die jetzt im Wasser verschwinden werden, und auch nicht nur um die Küstenregionen von Bangladesch, sondern dass der Klimawandel zunehmend auch in den reichen Industriegesellschaften wirksam werden wird oder spürbar werden wird. Das ist, glaube ich, eine Konsequenz oder eine Dimension des Zurückschlagens von den hiesigen Produktions- und Konsumweisen in ihren Externalisierungseffekten auf die Lebensweisen hierzulande selbst. Ich glaube, dass die Fluchtmigration der letzten beiden Jahre es sozusagen ganz plastisch hat werden lassen, ganz physisch spürbar hat werden lassen, dass die Zerstörung von Lebenschancen anderswo, die zu einem großen Teil aufs Konto der reichen Industriegesellschaften geht, dass die Zerstörung von Lebenschancen, und zwar wirklich die Zerstörung von Lebenschancen anderswo, sozusagen nicht folgenlos bleibt. Sondern das, und ich meine, was hier an Fluchtmigration angekommen ist, ist sozusagen auch wiederum nur die Spitze des Eisbergs an Fluchtmigration weltweit. Ja, 90% der Fluchtmigration findet innerhalb des globalen Südens statt, also in den Ländern selbst oder zwischen den Ländern, so wie jetzt Bangladesch Hunderttausende von Flüchtlingen aus Myanmar aufnimmt. Und man nicht davon gehört hat, dass sich bisher schon eine Formation namens Alternative für Bangladesch gebildet hätte dort. Also nur die Spitze des Eisbergs kommt überhaupt, wird hier sichtbar. Und die Reaktionen sind aber diejenigen, ja, irgendwie zu schauen, wie können wir jetzt trotzdem so weitermachen wie bisher? Wie gelingt es uns, diese Rückkopplungseffekte irgendwie draußen zu halten, ja, den Sozialraum der hiesigen Gesellschaften abzuschotten, abzugrenzen, irgendwie sicher zu machen gegen mögliche Rückkopplungs-, Rückschlag-, Boomerang-Effekte oder wie man die nennen möchte. Und man muss gar nicht zur Fluchtmigration kommen, sondern man muss sich nur die Arbeitsmigration anschauen. Die ganz normale Arbeitsmigration, die dann gerne als Wirtschaftsflucht bezeichnet wird. Also einfach das, was andererseits also Ökonomen sagen würden, rational choice, ja, extreme ökonomische Ungleichheiten zwischen Mexiko und den USA beispielsweise und eine durchschnittliche mittelschichtige Amerikanerin, Mexikanerin oder Mexikaner kann in ihrem gesamten Leben durch sogenannte Bildungsinvestitionen, ja, in sich selbst oder in die Kinder oder durch das Warten auf Wachstum und Trickle-Down-Effekte des gesamtökonomischen Wachstums, kann eine Mexikanerin, ein Mexikaner aus der Mittelschicht niemals einen solchen Wohlstandsgewinn erzielen wie durch das bloße Überschreiten der US-amerikanischen Grenze. Einfach nur in die USA migrieren und dort einen Scheißjob haben, ja, und irgendwie illegalisiert oder jedenfalls in der Angst zu leben, illegalisiert zu werden beim nächstbesten Präsidentenwechsel oder wenn es irgendjemandem passt. Alleine jetzt aus rein ökonomisch gedacht, ja, ist alleine der Sprung über diese Grenze oder von Rumänien nach Deutschland, ja, sozusagen die ökonomisch rationale Wahl, dass das viele, viele, die allermeisten nicht machen, spricht dafür, also unter anderem spricht das aus einer soziologischen Perspektive dafür, dass Leute nicht Rational Choice betreiben und ausrechnen, ja, wie ist mein Einkommen, wenn ich jetzt dann in die USA wandere, ja, und wie viel davon kann ich zurücküberweisen. Das spielt natürlich eine Rolle, aber Migration ist eine extrem voraussetzungsvolle Entscheidung. Und zwar, ich meine, es ist nicht Migration von Jena nach Erfurt zu ziehen, sondern wirklich, also Migration als Lebensentscheidung. Ja. Arbeitsmigration hängt natürlich damit zusammen, dass Leute ihre Chance auf ein etwas besseres Leben anderswo suchen. Und es ist kein Zufall, und auch das ist Externalisierung, die nach Hause kommt, dass die riesigen, beispielsweise nur in Europa, die riesigen Einkommensunterschiede zwischen Einkommensungleichheiten zwischen Polen und Deutschland, zwischen Rumänien und Deutschland, zwischen der Ukraine und Deutschland, dass die dazu führen, dass Pflegearbeiterinnen in Privathaushalte migrieren für 2 Monate, dort 24 Stunden Live-in-Pflege machen. Wenn sie Glück haben, ja, zu einem anständigen Lohn, wenn sie Pech haben, zu einem Scheißlohn und auch noch in persönlicher Abhängigkeit von, ja, dem Pflegehaushalt. Wenn sie Glück haben, ist er einigermaßen freundlich, wenn sie Pech haben, nicht. Dass die es für 2 Monate machen und wieder zurückmigrieren und dann die Schwägerin, die Schwester, die Tante, ja, die Cousine kommt und es für 2 Monate macht und sie dann wieder zurückmigrieren und es dann wieder jemand 2 Monate macht. Das nennt man Wirtschaftsflucht. Hierzulande nennt man es Aufrechterhaltung der Sorgeökonomie in einer alternden Gesellschaft, die systematisch herausgefordert wird, weil die Pflegeversicherung nicht alle Bedarfe, ja, der Altenpflege deckt, sondern weil die Pflegeversicherung damit kalkuliert, dass ein Teil der Pflege umsonst erbracht wird. Ja, und wenn es nicht die Hausfrauen erbringen, dann halt migrantische Pflegearbeiterinnen, die es zu Niedrigstpreisen machen. Egal, ich komme ins Fabulieren und in die Verästelung des Ganzen. Mir geht es darum, dass die Folgewirkung dieser radikalen Ungleichheit und des Externalisierens zurückkehren, jedenfalls teilweise, und dass die gegenwärtig dominante Reaktionsweise, politische Reaktionsweise, aber wahrscheinlich auch irgendwie emotional-affektive Reaktionsweise von Bevölkerungsmehrheiten ist, ja, irgendwie Abwehr. Wir wollen gern so weiterleben, wie wir das tun. In Ostdeutschland vielleicht auch. Wir wollen gerne so weiterleben, wie wir es jetzt gerade mal seit 2 Jahrzehnten tun können. Ja, und jetzt wollen wir uns das nicht wieder nehmen lassen. Und ich glaube, diese Vorstellung, ja, dass jetzt irgendwie ein Lebensmodell, und zwar ein gesamtgesellschaftliches Lebensmodell, womöglich, ja, in die Krise gerät, klingt immer so abstrakt, womöglich nicht mehr weiterzuführen ist. Ich glaube, das hängt auch, also damit hängen auch viele der Reaktionen, die wir vielleicht rechtspopulistisch oder wie auch immer oder regressiv nennen, regressive Moderne oder sowas, oder die wir rassistisch oder wie auch immer nennen. Ich glaube, einer der Stachel ist, dass Bevölkerungsmehrheiten hierzulande ahnen, spüren, ohne solche Bücher gelesen zu haben oder die Qualitätsmedien zu konsumieren. Ich glaube, Bevölkerungsmehrheiten spüren, dass der Gesellschaftsvertrag, auf dem diese Gesellschaft beruht, dass der nicht mehr funktioniert. Und der Gesellschaftsvertrag war, wir unterwerfen uns gegen Teilhabe. Ja, wir akzeptieren, dass im Betrieb andere bestimmen, ja, und dass irgendwie politisch wir unsere den Großteil unserer Herrschaftsmöglichkeiten abgeben und das alle 4, 5 Jahre per Wahl delegieren. Und das machen wir, also sozusagen wir unterwerfen uns ökonomischer und politischer Herrschaft. Im Gegenzug gibt es aber Wachstum, Wohlstandsmehrung, die Perspektive auf sozialen Aufstieg für mich und für meine Kinder und für Kindeskinder auch. Und gleichzeitig gibt es im Gegenzug die Sicherheit, dass all das, was da Voraussetzung für ist und was an Kosten dadurch entfällt, mir vom Hals gehalten wird, uns vom Hals gehalten wird und vom Leib gehalten wird, irgendwo da draußen bleibt. Und das scheint nicht mehr so gut zu funktionieren. Ja, ständiges Wachstum und die Kosten des Wachstums anderswo anfallen lassen und dann nicht mal mit denen konfrontiert zu werden, die unter den Kosten des Wachstums hierzulande zu leiden haben, ja, dass man die vielleicht nicht mehr so richtig außen vor halten kann. Ich glaube, dass das spüren Bevölkerungsmehrheiten, dass das irgendwie so nicht weiter funktioniert. Und dann ist natürlich die Option wäre, wenn man das weiterführen möchte, und dafür ist diese Migrationsfrage halt ein gutes Beispiel, Militarisierung der Grenze. Bei der Militarisierung der Grenze wird es nicht bleiben. Also die Vorstellung, nicht nur die Vorstellung, dass man irgendwelche Obergrenzen benennen könnte, und es ist völlig egal, ja, man kann 200.000 sagen, man kann 50 sagen, ja, man kann 1 Million sagen. Das ist ja eine Steuerungsfantasie, ja, des weißen Mannes. Der meint, man kann jetzt hier, des weißen bayerischen Mannes im Zweifelsfall, ja, der meint, man kann jetzt sagen, Leute, bei 200.000 ist Schluss, egal was da draußen passiert. Ja. Wenn man das sagt, dann sagt man erstens Schießbefehl, ja, und zweitens behauptet man, man könnte tatsächlich in die Weltenläufe eingreifen, ja, und man könnte sich abkoppeln von dem, was man selber produziert hat. Nämlich massive, strukturierte, ja, tief verankerte, verfestigte soziale Ungleichheiten. Und sozusagen die, ich bin jetzt ganz froh, ich komme jetzt zum Ende, bin ganz froh, dass mir gesagt wurde, es gibt jetzt in dieser kurzen Dreierreihe in der nächsten Woche eine Sitzung, wo sozusagen das Licht der Zukunft eröffnet wird, ja, Postwachstumsökonomie. Ich darf heute Abend nur sozusagen die düstere Seite, die dunkle Seite der Macht hier ins Spiel bringen und sagen, wenn man das so weiter fortschreiben möchte, ja, dann muss man akzeptieren oder man müsste man akzeptieren, dass das in Zukunft nur zunehmend gewaltförmig gehen wird. Und wie gesagt, diese Gewalt wird nicht an den Grenzen Halt machen, sondern die Gewalt wird sozusagen einsickern in diese Gesellschaft. Und damit meine ich jetzt nicht nur massive Kontrolle, Überwachung, sondern da meine ich auch die Gewaltsamkeit von alltäglichen Lebensverhältnissen, die wir überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Ja, ein Teil sozusagen dieser Externalisierung ist ja, die Gewaltförmigkeit des Alltags auszulagern und woanders hin. Hier muss niemand befürchten, dass, wenn er draußen im Café sitzt, ein Wagen vorfährt, Tür aufgeht, jemand erschossen werden soll und leider trifft es den Nachbarn, der nichts damit zu tun hatte. In Rio de Janeiro, Alltag, hängt mit den massiven, mega großen Ungleichheiten in diesem Land zusammen und hängt mit den Abhängigkeitsverhältnissen dieses Landes von weltwirtschaftlichen Produktions- und Konsumverhältnissen zusammen. Und Externalisierung kehrt nicht nur zurück im Sinne von Migration, Klimawandel. Externalisierung kehrt auch zurück in dem Sinne, als seit 1989-90 natürlich Standortwettbewerb, ja, Weltmarktkonkurrenz das Ein und Alles ist. Und auch hierzulande die steigende Ungleichheit natürlich damit zu tun hat, dass man irgendwie schauen muss, sich auf den Weltmärkten gut zu positionieren. Ja? Und das heißt, manche können da extreme Renditen erwirtschaften und viele, ja, schauen in die Röhre. Und auch hierzulande wird die Ungleichheit weiter steigen. Es wird hierzulande Milieus geben, die sich von den Externalisierungsfolgen auch sozusagen freikaufen können oder schützen können, gated communities oder sonstige sozialräumliche Möglichkeiten, sich davon befreien zu können. Aber für Bevölkerungsmehrheiten wird es ungemütlicher werden. Genau. Und angesichts dessen ist es klar, dass eine Alternative jetzt nicht nur aus, keine Ahnung, Menschenfreundlichkeit, ja, oder aus humanitären oder humanistischen oder sonstigen Gründen eine wichtige Frage ist, sondern eine Alternative ist auch eine Frage, ja, des zukünftig möglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt in dieser Gesellschaft. Also wenn man nur auf Eigeninteresse gehen würde, wenn man nur sagen würde, im Eigeninteresse dieser Gesellschaft sollte man sich fragen, ja, wie kann man diese Verhältnisse verändern? Aber ich möchte da gar nicht nur auf Eigeninteresse gehen, sondern die Frage, wie man Produktion und Konsum weltweit anders organisiert, steht auf der Tagesordnung. Und jetzt komme ich wirklich abschließend zum Beginn auch zurück. Deswegen kann man sich auch als Linker oder Linke nicht ausschließlich mit den innergesellschaftlichen Ungleichheiten beschäftigen. Die gilt es zu skandalisieren, die gilt es zu adressieren, ja, da gilt es, sich wirklich Gedanken zu machen. Worauf beruhen die? Wie kann man da gesellschaftspolitisch eingreifen? Aber dass die eng verkoppelt sind mit weltgesellschaftlichen Ungleichheiten, darf nicht aus dem Blick geraten. Weil man kann der hegemonialen Strategie der Schließung und des Abschottens nur begegnen, wenn man diese weltgesellschaftlichen Dimensionen mit einbezieht. Sonst kommt man bestenfalls auf ein, und jetzt sage ich diesen Begriff, der ist natürlich total umstritten und ich weiß das aus eigener Erfahrung, sonst kommt man bestenfalls auf ein nationalsoziales, ja, Gerechtigkeitsprojekt, was aber eines sein wird, was nicht mal die Bevölkerungsmehrheiten hier auf Dauer besser stellen wird können. Dankeschön.